Wenige Verse im Neuen Testament haben so viele Diskussionen ausgelöst wie die Aussagen zur Kopfbedeckung in 1. Korinther 11. Zwischen kulturellen Gewohnheiten, kirchlichen Traditionen und persönlichen Empfindungen geht leicht verloren, worum es Gott in diesem Abschnitt wirklich geht. Hinter der praktischen Frage nach einem Stück Stoff steht eine weit größere Wirklichkeit, Gottes gute Ordnung der Hauptschaft und das Zeugnis einer Gemeinde, die sich inmitten einer rebellischen Welt unter seine Autorität stellt. Göttliche Hauptschaft, das Fundament hinter der Kopfbedeckung. Wenn Paulus über die Kopfbedeckung spricht, beginnt er nicht mit Stoff und Formen, sondern mit einer unsichtbaren Ordnung, die alles trägt. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, und der Mann ist das Haupt der Frau, und Gott ist das Haupt Christi. In diesen wenigen Worten öffnet sich ein Blick in Gottes Regierungsverwaltung. Gott ist das Haupt Christi, nicht weil der Sohn geringer wäre, sondern weil sich innerhalb der göttlichen Dreieinigkeit eine heilige Ordnung der Liebe zeigt. Christus als ewiger Sohn ist Gott wesensgleich, und doch nimmt er in der Ausführung von Gottes Ratschluss die Stellung gehorsamer Unterordnung ein. Die Kopfbedeckung wird vor diesem Hintergrund zu einem Zeichen, das nicht aus menschlichen Bräuchen hervorgeht, sondern eine himmlische Struktur sichtbar macht. Wenn der Apostel die Frage der Bedeckung des Hauptes behandelt, stützt er seine Unterweisung fest auf die Hauptschaft Gottes, die Hauptschaft Christi und die Hauptschaft des Menschen. Seine Unterweisung über die Bedeckung des Hauptes gründet sich nicht auf irgendwelche religiösen Praktiken oder menschlichen Bräuche, sondern auf die Hauptschaft in Gottes Regierungsverwaltung. Eine derart feste Grundlage lässt keinen Raum für irgendwelche Auseinandersetzungen über die Frage der Bedeckung des Hauptes. Schon in 1. Mose begegnet uns diese Ordnung in Keimform. Gott stellt den Mann in Verantwortung und schafft die Frau an seine Seite, und Jehova Gott sprach, es ist nicht gut für den Menschen, dass er allein sei, ich will ihm eine Hilfe als sein Gegenüber machen. Hilfe und Gegenüber, beides zugleich. Die Frau steht nicht unter dem Mann als minderwertig, sondern ihm gegenüber als Ergänzung, und doch innerhalb einer Ordnung, in der der Mann Verantwortung übernimmt und die Frau mitträgt und beantwortet. Wenn Paulus deshalb die Hauptschaft des Mannes über die Frau nennt, greift er nichts Willkürliches auf, sondern das, was Gott bei der Schöpfung angelegt hat. Wer so die Hauptschaft Gottes, Christi und des Mannes betrachtet, beginnt zu ahnen, warum die Kopfbedeckung nicht am Rand der paulinischen Argumentation steht. Sie ist ein sichtbares Bekenntnis zu einer unsichtbaren Autorität. Ein Mann, der betet, ohne sein Haupt zu bedecken, bekennt, mein Haupt ist Christus, seine Herrlichkeit soll nicht verdeckt werden. Eine Frau, die ihr Haupt bedeckt, bekennt, ich ehre diese Ordnung und stelle mich gerne unter die Hauptschaft, die Gott gesetzt hat. Dabei ist entscheidend, dass Christus selbst der Erste ist, der sich unterordnet. Unterordnung wird so nicht Ausdruck von Schwäche, sondern Teilnahme an der Gesinnung des Sohnes, der sagt, nicht mein Wille, sondern der Wille des Vaters. Wo eine Gemeinde die Frage der Kopfbedeckung ernst nimmt, geht es daher nicht um äußeren Druck, sondern um ein gemeinsames Lernen der Ehrfurcht. Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet, heißt es zu Beginn des Abschnitts. Die Überlieferung der Kopfbedeckung ist Teil eines größeren Erbes, das Leben unter Gottes Autorität. Dort, wo Männer und Frauen in ihrem Innern Christus als Haupt anerkennen, gewinnt jedes äußere Zeichen Tiefe. Die Kopfbedeckung bleibt dann nicht bloße Tradition, sondern wird zur stillen Sprache eines Herzens, das gelernt hat, Gottes Ordnung nicht zu fürchten, sondern als Schutz, Würde und Freude zu sehen. Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, und der Mann ist das Haupt der Frau, und Gott ist das Haupt Christi. Wer die Kopfbedeckung im Licht der göttlichen Hauptschaft bedenkt, gewinnt Abstand von bloßen Kulturdebatten. Die Frage verschiebt sich von muss ich, hin zu wem gehöre ich, unter wessen Autorität will ich stehen. In dieser Perspektive wird das Thema zur Gelegenheit, Gottes Ordnung nicht theoretisch zu bekennen, sondern sie in der eigenen Haltung, in Ehe- und Gemeindeleben zu ehren, mit oder ohne sichtbares Tuch, aber immer mit einem Herzen, das Christus als Hauptraum gibt. Mann und Frau in Gottes Schöpfungsordnung. Paulus führt seine Leser mitten in die Schöpfung zurück, wenn er über die Kopfbedeckung spricht, denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist, die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Er erinnert nicht an lokale Gewohnheiten, sondern an den Ursprung. Der Mann repräsentiert in besonderer Weise die von Gott gesetzte Herrschaft über die Erde, wie sie in 1. Mose beschrieben wird, und Gott sprach, lasst uns den Menschen machen in unserem Bild, gemäß unserer Gleichgestalt, und sie sollen herrschen. Die Frau wiederum ist nicht bloß mit gemeint, sondern als Herrlichkeit des Mannes hervorgebracht. Ihr Sein spiegelt, dass der Mensch nicht isoliert, sondern in Beziehung geschaffen ist, in einer Beziehung, in der der Mann Verantwortung trägt und die Frau ihn als Hilfe und Ergänzung umgibt. Gott schuf das Weib auf diese Weise. Gemäß der von Gott geschaffenen Natur ist die Frau dem Mann untergeordnet. Die Erzählung aus 1. Mose 2 vertieft das, Gott formt aus Adams Seite die Frau und bringt sie zu ihm. Und die Rippe, die Jehova Gott vom Menschen genommen hatte, baute er zu einer Frau und brachte sie zum Menschen. Der Mann erkennt sie als Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Paulus knüpft daran an, wenn er sagt, denn die Frau ist vom Mann und, denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Die Reihenfolge der Schöpfung und das Ziel der Frau, Hilfe als Gegenüber, werden zu Grundlagen seiner Argumentation. Die Kopfbedeckung der Frau drückt aus, ich stelle mich in diese von Gott gesetzte Ergänzungsbeziehung hinein und beanspruche nicht, dieselbe Rolle wie der Mann zu nehmen. Doch Paulus bleibt nicht bei einer einseitigen Betonung stehen. Er fügt sofort hinzu, dennoch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Was in der Schöpfung als Hierarchie der Verantwortung erscheint, wird in Christus von einer tieferen Gegenseitigkeit umfangen. Seit der ersten Frau wird jedermann durch eine Frau geboren, keiner kann sich von der anderen Seite lösen. So bewahrt Paulus davor, aus der Schöpfungsordnung eine Rechtfertigung für Überheblichkeit zu machen. Die verschiedenen Rollen bleiben, aber sie sind eingebettet in ein gegenseitiges Angewiesensein, das im Herrn von Gnade und Achtung geprägt ist. Selbst die Natur bestätigt, was Gott in Mann und Frau unterschieden angelegt hat, oder lehrt euch nicht selbst die Natur, dass, wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist, wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist? Denn das Haar ist ihr anstatt eines Schleiers gegeben. Die körperliche Unterschiedlichkeit wird hier zum Bild für die geistliche Ordnung. Das lange Haar der Frau ist ihr gegeben, nicht von Menschen auferlegt, es ist ein Hinweis darauf, dass Bedeckung und Ehre für sie zusammengehören. Die äußere Kopfbedeckung ist dann nicht ein fremdes Element, sondern ein zusätzliches Zeichen, das sich in diese Linie einfügt, ein bewusstes Ja zu dem, was Gott in die Natur selbst hineingelegt hat. Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist, die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Die Schöpfungsordnung hinter der Kopfbedeckung lädt ein, die eigene Identität nicht im Vergleich, sondern im Ruf Gottes zu suchen. Sie entlastet vom Drang, jede Differenz als Ungerechtigkeit zu deuten, und öffnet den Blick für eine Würde, die gerade in der Verschiedenheit von Mann und Frau liegt. Wer sich von Gottes Ursprung her verstehen lernt, wird freier, äußere Zeichen nicht als Bedrohung, sondern als mögliche Verkörperung eines inneren Einverständnisses mit seiner guten Ordnung zu sehen. Ein Zeichen vor den Engeln, das Zeugnis der Gemeinde in einer rebellischen Welt. Mitten in seiner praktischen Unterweisung setzt Paulus einen überraschenden Akzent, darum sollte die Frau um der Engel willen ein Zeichen ihrer Unterordnung unter eine Autorität auf ihrem Haupt haben. Die Kopfbedeckung erscheint hier als Autorität, nicht im Sinn eigener Macht, sondern als Zeichen angenommener Autorität. Es ist, als ob die Zusammenkünfte der Gemeinde nicht nur von Menschen, sondern auch von Engeln wahrgenommen werden. Was äußerlich klein erscheint, bekommt auf einmal kosmische Dimensionen. Hier, in den Gebeten und im gemeinsamen Reden der Gemeinde, wird entschieden bezeugt, wie die Erlösten zu Gottes Hauptschaft stehen. Mit Autorität ist hier die Bedeckung des Hauptes gemeint, die die Autorität der Hauptschaft des Mannes über die Frau bedeutet. In diesem Vers haben wir eine weitere Grundlage für die Lehre von der Bedeckung des Hauptes. Die Bedeckung des Hauptes steht in enger Beziehung zu Gottes Hauptschaft, zu Gottes Autorität. Um das Gewicht dieses Zeugnisses zu verstehen, hilft der Blick zurück in die Geschichte der Engel. Die Schrift beschreibt einen erhabenen Cherub, reich geschmückt und von Gott eingesetzt, du warst ein mit ausgebreiteten Schirmen der Cherub, und ich hatte dich gemacht. Doch sein Herz wurde stolz, dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Jesaja zeichnet dasselbe Geschehen mit anderen Worten: Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Aus Anbetung wird Selbstbehauptung, aus Dienerschaft Rebellion. Ein Teil der Engel folgt diesem Aufstand, aus Dienern werden Feinde Gottes, aus Lichtträgern wird das Reich der Finsternis. Gerade in diese Situation hinein schafft Gott den Menschen. Er setzt ihn, Mann und Frau, als sein Bild und seine Stellvertreter auf Erden ein, um das zu tun, was die gefallenen Engel verweigert haben, in Abhängigkeit von Gottes Autorität zu herrschen. Doch der Mensch lässt sich verführen und fällt seinerseits in die Bahn des Widersachers. Erst in Christus tritt einer auf, der dem Aufstand eine endgültige Grenze setzt. Zu diesem Zweck ist der Sohn Gottes offenbar gemacht worden, dass er die Werke des Teufels zerstöre und, damit er durch den Tod den vernichte, der die Macht des Todes hat, das heißt den Teufel. In ihm beginnt ein neues Menschengeschlecht, das nicht mehr unter der Herrschaft der Finsternis steht, sondern in das Königreich des Sohnes seiner Liebe versetzt ist. Wenn nun die Gemeinde zusammenkommt, um zu beten und für Gott zu sprechen, ist sie nicht einfach eine religiöse Versammlung. Sie ist ein Schauplatz, an dem Gottes Sieg über die Rebellion sichtbar werden soll, auch vor der unsichtbaren Welt. Die Kopfbedeckung der Frauen ist in diesem Zusammenhang mehr als ein Ausdruck persönlicher Frömmigkeit. Sie ist ein stilles, aber scharfes Gegenbild zur Engelrebellion, was ein hoher Engel verweigerte, die Unterstellung unter Gottes Hauptschaft, bejahen die Erlösten freiwillig. Eine bedeckte Frau, die betet oder weissagt, verkörpert somit etwas vom Wesen der Gemeinde, sie lebt nicht aus Selbstbehauptung, sondern aus freiwilliger Unterordnung unter das Haupt, Christus. Darum sollte die Frau um der Engel willen ein Zeichen ihrer Unterordnung unter eine Autorität auf ihrem Haupt haben. Du warst ein mit ausgebreiteten Schirmen der Cherub und ich hatte dich gemacht, du warst auf Gottes heiligem Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Die Kopfbedeckung als Zeichen vor den Engeln richtet den Blick auf die unsichtbare Dimension des Gemeindelebens. Sie lädt dazu ein, die eigene Haltung zu Gottes Autorität im Licht von Christi Sieg über den Widersacher zu sehen. Wer erkennt, dass sein Ja zu Gottes Ordnung Teil eines größeren Zeugnisses gegen die Rebellion der Finsternis ist, findet neue Motivation, Haltungen der Unterordnung, des Vertrauens und der Ehrfurcht zu pflegen, auch dort, wo äußere Zeichen umstritten sind. Entscheidend bleibt, dass das Herz lernt, das zu wollen, was Christus wollte, dem Vater zu gehören und ihm in allem Raum zu geben. Herr Jesus Christus, danke, dass du als das Lamm Gottes den Weg der freiwilligen Unterordnung unter die Hauptschaft des Vaters gegangen bist und so jede Rebellion überwunden hast. Richte unser Herz so aus, dass wir dich als unser Haupt lieben, deiner Autorität vertrauen und deine Haltung der Demut und Hingabe widerspiegeln, in unserem persönlichen Leben, in unseren Beziehungen und als Gemeinde. Lass auch alle äußeren Zeichen, die wir tragen, Ausdruck einer echten inneren Unterordnung unter dich sein, damit inmitten einer widerspenstigen Welt etwas von der himmlischen Ordnung sichtbar wird. Stärke uns durch deinen lebengebenden Geist, damit dein Leib auf der Erde ein klares Zeugnis deiner Herrschaft und deiner Gnade ist. Amen.